einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nachdem wir jetzt etwas gebraucht haben, um uns wieder hier einzurichten, ich immer noch stimmlich ein bisschen angeschlagen bin, also wundert euch nicht, wenn ich wieder zwischendurch mal weg bin, aber der Christian, frisch wie der junge Frühlingsmorgen in Essen unterwegs, guten Abend.
Hi, Christian. Ich versuche mit meiner leicht angeschlagenen Stimme deine leicht angeschlagene Stimme auszugleichen.
Aber ja, aber das ist ein ganz schlechtes Plagiat. Also das ist wirklich, das ist ein Skandal. du kommst bei weitem nicht daran. Und jeder Kollege von mir, der mich, die keinen Pfifferling mehr auf mein Leben geben, wird bestätigen, dass du da nicht rankommst mit dem Husten.
Du lebst noch?
Ja, leben, vegetieren, wie man das auch nennen mag. Ich habe auch lokal begrenzte Kopfschmerzen. Und damit lokal meine ich nicht im Kopf, sondern territorial. Also wenn ich zu Hause bin, habe ich Kopfschmerzen und woanders nicht. Das ist alles sehr skurril, was sich hier an meinem Körper abspielt. Aber damit wollen wir euch jetzt nicht langweilen. Das hat sich auch zur Folge, dass ich keinen Meter Fahrrad gefahren bin seit unserer letzten Sendung. Mal abgesehen davon, dass ich auch noch seit dem Umzug keine Jacke habe.
Keine Jacke. Also nee. Fürs Fahrradfahren oder allgemein?
Nee, die zwei Fahrradfahrjacken, die hätte ich jetzt allgemein, die hätte ich jetzt zur Verfügung, aber meine normalen so Klamottenjacken sind irgendwo verschütt gegangen während des Umzugs. Also sie sind nicht auffindbar.
Alle.
Alle.
Das ist allerdings merkwürdig.
Ja.
Aber dann sonst der Rest, also essentielle Kleidungsstücke wie Unterwäsche.
Unterwäsche und so. Ist da. Okay. Sonst ist auch alles vermutlich da. Also ich vermisse sonst nichts außer meine Jacken. Wenn also jemand Ideen hat für günstig große Mengen an Jacken komme, außer legal sollte es sein, der möge sich gerne melden.
Könnten ein Crowdfunding für dich einrichten.
Ja, damit ich durch den Winter komme, weil mit meinem derzeitigen Gesundheitszustand wird das nichts mehr diesen Winter. Also, da bin ich sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass ich dann endlich, dass die Lebensversicherung sich ärgert, dass sie jetzt schon anfangen müssen zu zahlen. Nun ja, aber kommen wir von diesen weniger erfreulichen Dingen zu erfreulicheren Dingen und allem Pipapo. Und vorab, wir werden es heute auch wieder wie beim letzten Mal nicht so lange machen, weil, wie gesagt, ne, wir haben ein bisschen später angefangen aus technischen Gründen, die wir nicht näher erläutern können und wollen und müssen. Aber deswegen haben wir einfach gesagt, dann machen wir es in zwei Wochen geplant wieder und dann machen wir einfach öfter mal und dafür nicht so lange versuchen.
Genau, wir erhöhen die Schlagzahl.
Genau. Also, fangen wir mal an mit einem Produkt, wo vielleicht jetzt schon ein bisschen Ruhe eingekehrt ist insgesamt, aber was meiner Meinung nach immer noch sehr interessant ist und viele schon drüber gesprochen haben, es verurteilt haben oder gesagt haben, nee, ist nichts für mich, aber kaum einer hat es benutzt und du hast es jetzt über einen längeren Zeitraum benutzt. Wir sprechen über den Sigma ROX 12.
Genau.
Damit fährst du jetzt eine ganze Weile schon durch die Gegend.
Ja, ich habe den jetzt nicht permanent installiert, weil mir, ja, das vielleicht schon mal vorab, also mein Wahoo Bolt gefällt mir irgendwie besser.
Okay.
der Sigma ist zwar auch ein schönes Gerät und der macht doch so einiges anders, aber insgesamt so als Komplettpaket gefällt mir der Wahoo Element Bolt dann doch besser. Also allgemein kann man den Sigma ROX eher mit so einem Smartphone vergleichen. Das fällt schon irgendwie auf, wenn man das Gerät einschaltet und so ein bisschen in den Menüs navigiert. Das ist alles total fluffig. Also so ein
fluffig.
Also von der Menünavigation her, das ist total, jetzt kommt ein weiteres schönes Wort, snappy.
Snappy? Was ich von euch... freshen jungen Menschen noch alles für Worte lerne. Was ist denn snappy? Also zu snap heißt doch irgendwie zupacken, irgendwie grapschen, ne, greifen.
Es ist um die Stimme der Jugend jetzt komplett aus dem Sack hervorzuholen, könnte ich jetzt auch swag sagen,
aber ja.
Passt irgendwie nicht. Also was ich einfach sagen will, diese ganze UI von dem ROX, die reagiert halt total fluffy. Also die ist halt, ich weiß gar nicht, wie ich das ins Deutsche übersetzen soll. Also die...
Naja, also es läuft ja auch, glaube ich, ein Android unten drunter, ne?
Ja, also es ist alles total flüssig, darum geht's. Und es macht irgendwie auch Spaß, in den Menüs zu navigieren.
Hast du Snake irgendwo entdeckt?
Weiß ich nicht, vielleicht gibt's das. Da ist bestimmt auch irgendwo ein Easter Egg versteckt und vielleicht ist es Snake. Ich weiß es gar nicht, müsste man mal nachgucken. Naja, auf jeden Fall, das ist ja so etwas, was ja, also wenn man das jetzt bei anderen Geräten sieht, jetzt zum Beispiel beim Garmin Edge 820, den hatte ich ja auch mal, da ist mir das ganz unangenehm in Erinnerung, wie langsam dieses Gerät doch war und auch die Menüs und so weiter. Das ist hier auf jeden Fall was ganz anderes. Allerdings, ja?
Ich wollte darauf hinaus, ich erinnere mich noch, als ich das letzte Mal mit Garmin-Geräten unterwegs war, hatte ich hinterher immer den Eindruck, dass man wirklich eine Stunde lang das Handbuch lesen muss, oder quasi mit den Garmin-Geräten sozialisiert wurde sozusagen, ne? Dass du irgendwann mit 500er angefangen hast, dass du diese Menüs durchdringst oder wenn man diese Menüstruktur einmal verstanden hat, wie zum Beispiel der Markus damals, dem hättest du, glaube ich, nachts aufwecken können und ihm fragen, stellst du die Links-Rechts-Balance ein und der hätte es dir gesagt. Ich glaube, wenn man das einmal durchblickt hat und, wie gesagt, damit auch vielleicht aufgewachsen klingt hart, ne? Aber es über einen langen Zeitraum, die Böse würde man sagen, erduldet, die Guten sagen, erlernt hat, dann kann man damit ja klar. Aber das, so wie du es jetzt beschreibst für den Sigma, klingt es so, als wäre das zumindest so, um das böse Wort nicht zu benutzen, aber so in Richtung intuitiv gehend.
Ja, also das ist ja eigentlich auch eher das, wie eine UI umgesetzt sein soll. Also man nicht, dass man sich an das Gerät gewöhnen muss als Mensch, so wie es beim Garmin der Fall ist. Indem man irgendwann diese ellenlangen Menüstrukturen so intus hat, dass man sich da blind durchnavigieren kann. Das ist natürlich der komplexeste Weg und ist wahrscheinlich auch nicht jedem möglich. Dann braucht man ja schon einen gewissen technischen Sachverstand auch überhaupt, um diese ganze Terminologie, die da Garmin verwendet, zu verstehen. Aber okay, also es geht jetzt auch gar nicht um Garmin. Also bei den Sigma ist das auf jeden Fall besser gemacht. Also das ist wirklich einfacher. Wobei es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, die nicht so schön sind. Zum Beispiel bei der Einrichtung, wenn man sich jetzt mit dem WLAN zu Hause verbinden will und das WLAN-Passwort eintippen, das macht ja zum Beispiel Wahoo ganz gut, indem man das dann alles mit dieser Companion-App auf dem Smartphone macht. Mhm. Beim ROX muss man das alles auf dem ROX selber eingeben. Also man hat ja hier wirklich so eine Mini-Tastatur mit winzigen Tasten, wo man dann, möglichst fehlerfrei, oh, jetzt hat es einmal gepiept, der ROX ist hochgefahren, wo man da möglichst fehlerfrei das WLAN-Passwort eintippt und das ist wirklich gar nicht mal so einfach. Was da noch erschwerend hinzukommt, es gibt zwei WLAN-Tastaturen, also ich weiß nicht genau, wie das zustande kommt. Auf jeden Fall gibt es zwei verschiedene, einmal eins für dieses WLAN-Passwort und dann noch eins, wenn man ich weiß nicht, irgendwo musste man Namen eingeben, wahrscheinlich als man seinen User-Account da pflegen wollte. Da war das, glaube ich. Und das war wieder eine komplett andere Tastatur mit anderer Größe der Tasten. Also, naja.
Aber das klingt ja jetzt zumindest nach etwas, dass man, wenn man da auf User-Feedbacks hört, es softwareseitig anpassen auf Möbeln, was weiß ich, was könnte. Ne?
Anpassen? Ja, klar.
Also das sind ja jetzt lösbare Probleme, nicht super, dass man es machen muss, aber andererseits gut, wenn man es kann.
Ja, ja. Das stimmt. Allgemein ist das ein recht großes Gerät.
Das wollte ich gerade fragen. Am Rad selber, also Größe, du hattest ja, glaube ich, zuletzt das iPhone X Größe.
Ja, aber so groß ist es nicht. Aber es ist
so wie ein altes 7er?
Wie so ein SE von meiner Frau, die hat so eins. Das könnte schon hinkommen. Wobei, ja, vielleicht nicht ganz so groß wie so ein iPhone SE, aber der Punkt ist ja auch, das Display selber, also das Gerät ist zwar recht groß, aber das Display selber ist ja eine ganze Ecke kleiner wieder. Also der Rahmen um das Display, dieses sogenannte Passepartout, der ist recht fett, aber irgendwie stört das auch nicht. Also das Display ist immer noch schön groß, könnte natürlich größer sein. Hier wäre genug Platz, um dann ein viel größeres Display einzubauen, warum sie das gemacht haben. Wahrscheinlich aus Stromspargründen, weil das ist ja einer mit der größten Stromfresser. Und dafür ist die Batterielaufzeit dann aber auch genauso groß wie jetzt zum Beispiel beim Element Bolt. Also ich habe das mal verglichen. Die nehmen sich da nichts. Und der Bolt hat, wenn ich mich recht erinnere, 12 Stunden. Ja, ist jetzt so ins Blaue geraten. Ja. Ansonsten macht das echt einen wertigen Eindruck. Also es ist wirklich, da knackt nichts und es wirkt wie aus einem Guss.
Ist das Touchscreen oder ist das normal über die Tasten bedienbar?
Das hat ein Touchscreen. Also man kann ja alles schön antippen und es gibt auch ein paar Tasten an der Seite.
An der unten sind so,
ja, genau, unten sind natürlich 5 Tasten insgesamt. In der Mitte so ein großer Runder, mit der kommt man immer wieder zum Hauptmenü zurück. Nee, warte mal, gar nicht wahr. Unten sind 3 Tasten.
Okay. Wird übrigens angegeben 16 Stunden Akkulaufzeit. Also
okay.
Als theoretisches Konstrukt.
Ich muss mal so umsagen. Muss mich mal eben entschuldigen.
Ja, da haben wir den nächsten Husten. Also Christian ist auch ein bisschen angeschlagen. Ist natürlich nichts im Vergleich zu meinem epischen Tuberkulose-Husten. Aber er gibt sich da doch Mühe, gleichzuziehen. Ich gebe jetzt einfach nochmal so ein paar Fakten auch zu dem Gerät weiter, weil ich hatte es jetzt zumindest auch noch kurz. Also Karten basiert alles auf OpenStreetMap. 16 Stunden Akkulaufzeit. Was ich ganz hübsch finde oder ganz, wie soll man sagen, also es gibt direkt 2 Halterungen mit dabei, selbst bei der Basic-Version. Dann gibt es natürlich dann immer auch noch irgendwas mit ANT Plus, wie soll man sagen, ANT Plus der, Sendern, also Trittfrequenz, Herzfrequenz. Oh, jetzt sagt der Christian, er ist weg. Nein, ich höre dich nicht mehr. Dann wird sie ihn wieder reinholen wahrscheinlich oder nochmal kurz anrufen. Ja, also ANT Plus wird gesendet und ich glaube sogar gleichzeitig kann man auch auf, zumindest der Sigma-Sender funktioniert auch via Bluetooth. Und jetzt kommt der Christian wieder rein. Mal sehen, bist du wieder da, Christian? So, wir haben jetzt unser technisches Problem gelöst. Ich hatte gerade eben noch nachgeworfen, dass die Sender ANT Plus und Bluetooth können. Allerdings der Tacho selber spricht, glaube ich, mit den Sendern per ANT Plus, aber mit dem Telefon per Bluetooth, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Kannst du das bestätigen, Christian?
Mit dem Telefon per Bluetooth, das kann ich so nicht bestätigen, weil es gibt nämlich keine Companion-App auf dem Smartphone. Also das ist vielleicht noch so ein Nachteil im Vergleich zu Garmin.
Echt?
Oder
so. Bist du sicher? Weil ich meine, ich hatte sogar bei dem ROX 11.
Ja, es gibt so eine ältere.
Ja.
Die erschien mir aber zu alt, dass, okay, um ehrlich zu sein, also ich habe es nicht ausprobiert, weil die irgendwie so alt war. Hast du das mal
Diese Sigma Link nennt sich das.
Ja.
Genau, das ist das Richtige dafür. Also das verbindet sich dann per Bluetooth miteinander.
Okay.
Und damit kannst du dann auch direkt zu auf den Sigma Data Centers laden. Wobei ich zugebe auch, also den Sigma Data Center ist nicht das, was man heutzutage noch als so State of the Art besagt. Ich kenne Leute, die kommen damit gut zurecht und sind damit zufrieden. Ich könnte es wahrscheinlich auch, aber es gibt schönere Softwares und ich glaube, das wissen die auch. Nee, aber der Sigma Link, also die App auf dem Telefon, ist sozusagen die Verbindung zwischen Telefon und der Sigma Cloud, wo die Daten dann alle gesichert sind. Aber
aha, und da wird dann so eine gefahrene Strecke auch direkt hochgeladen.
Genau. Kannst du aber dann auch via, wenn du das, wenn du den ROX im Wi-Fi hast, geht das ja dann auch direkt zu Strava und Komoot und was man da alles machen kann.
Ja.
Ja. Genau. Also du bist hast quasi die Sigma-Funktion in der Hinsicht außen vor gelassen. Wie gesagt, also ich glaube, dass man, wenn man eh aktiver Strava-Nutzer ist und mit GPS, mit Komoot sehr viel macht, sind das die gängigeren Wege. Wie war das denn jetzt so mit der Navigation und der Nutzung unterwegs, so im Allgemeinen und Speziellen?
Das war ein zweischneidiges Schwert.
Ein zweischneidiges Schwert. Sagen Sie, welche Seite des Schwertes haben Sie zuerst kennengelernt?
Ein schweißschneidiges Schwert. Ja, also das Display ist zwar recht, um damit mal anzufangen mit der Hardware noch, also das Display ist zwar schön und relativ groß und in Farbe, aber der Kontrast lässt dann teilweise doch zu wünschen übrig. Also das ist aber auch bei anderen Geräten mit einem Farbdisplay jetzt so. Also ich würde jetzt nicht den Sigma da irgendwie als besonders schlecht oder gut hervorheben. Ich finde einfach, dass das im Sonnenlicht ist das schlecht ablesbar, so ein Farbdisplay.
Okay.
Also das klappt irgendwie nicht so gut. Da kommt natürlich jetzt mal ein Vergleich wieder zum Wahoo Element Bolt hervor. Der hat ja ein Schwarz-Weiß-Display, extrem kontraststark und das kannst du damit überhaupt nicht vergleichen. Also hier hat man wirklich dann oft Probleme, den Weg oder die geplante Route überhaupt zu erkennen. Okay, man weiß natürlich die Linie in der Mitte, das wird wahrscheinlich meine Route sein, der ich jetzt folgen muss. Aber wenn man diesen diese Unterstützung da nicht hätte, dann wäre das schon schwer, da irgendwas zu erkennen. Also die eigentliche Route von Straßen und so weiter zu erkennen, zu unterscheiden.
Glaubst du vom technischen Standpunkt her, gäbe es eine Möglichkeit, das einfach
einzustellen?
Noch?
Ja, entweder die Farben entsprechend mit größeren Kontrast belegen, also dass der Unterschied größer ist, oder das so ähnlich machen wie beim Bolt. Das ist ja auch keine einfache schwarze Linie, sondern so eine Pfeillinie.
Mhm.
Also die Route, die besteht eigentlich nur aus Pfeilen, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man das jetzt hier auch machen würde oder sowas ähnliches, dass das auf jeden Fall eine ganze Ecke helfen würde.
Ja, oder dass man einfach, ich weiß nicht, ob das vom technischen Standpunkt her geht, kann man so ein Mobiltelefon auch schwarz-weiß machen? Also, weißt du, man kann ja so Farben umkehren und so. Ob man einfach sagt, okay, ich möchte jetzt so viel Anteil Farbe haben, ne, oder schwarz-weiß haben. Das wäre auch noch eine Option für die Leute, die einfach ich kann mir auch gut vorstellen, dass das wieder ein bisschen stromsparend sein könnte. Schwarz-weiß anstatt Klicki-Bunti.
Ja, da könnte man sicher einiges machen, aber ja, also jetzt hier so in der Standardeinstellung sieht das alles ja nicht so schön aus, finde ich.
Ja, das war Hardware, und wie ist jetzt die Nutzung? Also wie navigiert sich's, wenn man was gesehen hat?
Also wenn man einmal eine Route drauf hat, man kann jetzt hier auch mit diversen Plattformen sich synchronisieren, zum Beispiel GPSs, ist ja so eine bekannte, oder Komoot. Sobald man die Strecke oder Strava geht auch, sehe ich gerade. Also jetzt nicht nur zum Synchronisieren des Tracks, den man gefahren ist, sondern auch der Routen. Also das Nachfahren, das klappt so eigentlich ganz gut.
Hast du das mal probiert?
Die Pfeile zum Abbiegen und so, das ist auch alles recht deutlich. Werden auch früh genug angezeigt. Also da habe ich jetzt eigentlich keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Das war eigentlich ganz nett.
Hat es einmal probiert mit diesem, also dass du mit dem Finger so einen Kreis machst, ne? Und dass man sagt, okay, ich möchte jetzt hier ungefähr so eine Rundkurs fahren. Hast du das auch mal? Hat das bei dir funktioniert?
Ja, das funktioniert. Allerdings es ist leider so, dass ich da jetzt auch wieder eher eine schlechte Erfahrung mitgemacht habe. Weil also dieses Kartenmaterial, was Sigma da benutzt, das basiert ja auch auf OpenStreetMap, also auf diesen öffentlich von Freiwilligen zusammengestellten Kartenmaterial. Und das ist ja jetzt auch nichts Schlechtes eigentlich. Nur wie Sigma das interpretiert, das ist dann doch irgendwie schlechter gemacht. Also hier gibt es zum Beispiel bei mir in der Gegend, jetzt hier Ruhrgebiet und so weiter, viele Zechen, viele alte Bahnstrecken, die mittlerweile zu Radwegen umgebaut wurden, die also definitiv keine Bahnstrecken mehr sind.
Mhm.
Für Sigma sind das aber immer noch Bahnstrecken.
Okay.
Und meine Lieblingsrouten, die ich hier zum Beispiel fahre, die führen nur über diese alten Bahnstrecken. Da kann ich locker eine 100-Kilometer-Runde planen, ohne einmal auf der Straße gefahren zu sein. Und das ist mit den Sigma leider nicht möglich, weil diese alten Bahnstrecken, die jetzt Radwege sind, für den Sigma immer noch Bahnstrecken sind.
Okay.
Und das ist wirklich schwer nachvollziehbar. Also das kann eigentlich nur daran liegen, dass die irgendwie dass sie zum einen bei sich zu Hause, da wo die kommen ja auch aus Deutschland, ich denke mal, das wurde hier auch entwickelt, dass es sowas bei denen nicht gibt.
ich glaube, das gibt es aber hier jetzt auch, also wenn wir hier auch kaum, also klar, Wuppertaler kenne ich sowas von hier, also vom Hörensagen, ja. Ne? Aber hier ist das auch überhaupt nicht verbreitet, deswegen.
Ja, ich kann es mir nicht anders erklären, also auf jeden Fall muss das ja irgendwo dran liegen, dass das bei der Entwicklung des Gerätes nicht aufgefallen ist.
Naja, also ich kann mir, also jetzt nur so aus der Erfahrung, wie solche Sachen wahrscheinlich im Prozess sind, ne? Da wird dann halt gesagt, alles klar, wir nehmen OpenStreetMaps und verlassen uns darauf und funktioniert und userbasiert und alles gut. Wenn OpenStreetMap das natürlich dann nicht so integriert hat, ne, dann kann man das eigentlich ja nur lösen, indem man dann später auf so eine Art, ja, wie Garmin mit diesen Heatmaps oder mit Strava mit diesen Heatmaps, ne, dass man sich sozusagen diese Information von da nochmal holt und dann sagt, alles klar, das hier sind die beliebten Strecken, das hier ist das, wo die Sportler unterwegs sind, ne, dass man vielleicht so eine Mischung aus dem einen und dem anderen versucht dann zu initiieren.
Ja, also ich kann es mir auch nicht so ganz erklären. Also ich denke mal, OpenStreetMap, wenn man jetzt zum Beispiel OpenCycleMap, das ist ja so eine Nebenart von OpenStreetMap, wo die ganzen Radwege auch explizit und gut sichtbar hervorgehoben sind, da sind diese Fahrradwege, von denen ich hier die ganze Zeit spreche, natürlich auch alle entsprechend gekennzeichnet als Radweg.
Okay.
Aber irgendwas ist da auf jeden Fall schiefgelaufen, wo auch immer. Mhm. Und naja, also ansonsten ist das eine super Idee, einfach so auf dem Bildschirm mit dem Finger so eine Strecke zeichnen und der errechnet dann hier einen passenden Track und den kann man einfach nachfahren, aber ja, in meinem speziellen Fall war es halt leider nicht so toll.
Mhm. Ja, aber das sind ja auch so Sachen, ich glaube, das auch was man noch justieren kann, ne? Also wenn man dann einfach mit dem Kartenmaterial arbeitet, also ich glaube, die haben auch einen relativ großen Speicher da drin. Jetzt so Karten, also ich meine, beim Wahoo ist ja auch so, dass man Karten irgendwie immer mal so aktualisiert bekommt, wenn ich das richtig mitkriege, ne? Warum soll das da nicht auch möglich sein? Also klar, sowas sollte eigentlich immer vorher gemacht sein, bevor sozusagen das Gerät auf die User losgelassen wird, ne? Aber mein Gott, so lernt man dazu und vielleicht ist das ja auch der Weg. Also ich kann mich erinnern, dass ich noch mal im Urlaub mir auch irgendwie so eine fremde, in einer komplett fremden Gegend, da hätte ich mir genau so eine Funktion gewünscht. Klar, am Ende des Tages, ne, wenn das jetzt kombiniert noch ist mit so einer Art Heatmap von Usern und, dann könnte man da ja eigentlich was Schönes draus bauen und vielleicht ist das jetzt auch nur, ne, ich glaube mit Kartennavigation, das ist ja auch das erste Gerät von Sigma mit richtiger Kartennavigation, das muss man vielleicht auch nochmal so immer im Hinterkopf behalten und wer weiß, was da noch kommt und in welche Richtung sich das noch bewegt, ich finde jetzt nur schön.
Ja. Also es ist auf jeden Fall ein tolles Gerät. Also wer dem Wahoo vielleicht nicht so gesonnen ist, weil ihm die Geräte irgendwie zu einfach sind oder der keine Lust hat auf ein Schwarz-Weiß-Display und die Garmin zu kompliziert, dann liegt der Sigma genau dazwischen. Also der ist von den Einstellungen auch nicht so kompliziert, hat aber trotzdem Farbdisplay und ist einfach zu bedienen und hat auch alle Funktionen, die man so braucht und also wer mit einem Smartphone umgehen kann, der kann auch mit dem Sigma hier umgehen. Das ist auch gar kein Problem.
Ja, und diese eine Simplizität, das ist ja genau was, wo ich dann manchmal denke, wenn jemand mich fragt, was soll ich für ein Tacho nehmen? Und man dann sagt, ja, ne, also manchmal tue ich mich da schon so schwer, wenn man dann fragt, so, ja, was hast du denn bisher gefahren? Und jemand sagt dann, ja, ein Cat-Eye so und so oder ein VDO oder sonst was, dann denke ich mir immer, wenn ich dem jetzt einen 1030er empfehlen würde, das ist halt dann auch, ne, da stehe ich manchmal davor, wie wenn ich von der Software stehe, die sehr, sehr viel, unsere Aufnahmesoftware, mit der wir heute gekämpft haben, ne, stehe ich davor und denke, da gibt es so vieles, dass man von den Möglichkeiten erschlagen wird. Und wenn du sagst, dass das hier von der UI her so für dich ist, dass du denkst, okay, da findet man den Einstieg leichter, dann ist das ja fantastisch, dass das mit dem ersten Modell schon einen guten Einstieg da gegeben hat. Kann man ja abwarten. Also ansonsten, ja, also mit Karte, dafür, dass es das erste Modell ist von Sigma, glaube ich, mit Karte, da kann man nicht so viel Schlechtes dran finden. Und ich finde es einfach mal gut, dass es jetzt neben dem Garmin und dem Wahoo und Design kommt ja jetzt da, ist ja glaube ich auch mit was rausgekommen, also dass es zumindest jetzt von den großen Anbietern da noch jemanden gibt, der eine Kartennavigation ermöglicht. Das finde ich eigentlich ja. Schon.
Ich meine eventuell, oder ist da jetzt schon was von Lesine rausgekommen?
Ich habe das letzte nicht mehr verfolgt, muss ich gestehen. Also da gab es etwas, also den letzten, den ich gesehen habe und mal gehabt habe, war auch so eine Brotkrumen, wie man es so nennt, ne? Brotkrumen-Navigation. Design würde ich mich, da werde ich mich bis zum nächsten Mal nochmal so ein bisschen einlesen, was es da gibt, aber ich glaube nicht, dass die da so eine richtige Kartennavigation haben, wie es jetzt Sigma und Garmin haben. Ich glaube, das sind die im Moment zumindest ein relativ großes Alleinstellungsmerkmal da haben.
Ja, auf jeden Fall, also ich finde es auch ganz gut, dass jetzt so ein dritter aufgeschlossen hat neben Wahoo und Garmin und absolut ebenbürtig. Also
ja.
Die genannten Kritikpunkte von mir, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen ja, Luxusprobleme.
War das denn, eine wichtige Frage noch, weil das hatte ich zu Anfang mitbekommen, gab es so Diskussionen, wie ist das mit Strecken oder Navigation über 300 Kilometer? Hast du da nochmal was in Erfahrung gebracht oder?
Ja, da habe ich mir ein paar Mal mit dem Sigma Support hin und her gemailt.
Übrigens, da möchte ich auch nochmal sagen, ne, da hatte ich auch mal Kontakt zu, als ich damals mit dem ROX 11 angefangen habe. Wo hattest du Kontakt mit, also in welcher Form hast du, wie hast du mit denen Kontakt aufgenommen?
Ja, ich habe halt einen Blogbeitrag von so einem Randonneur aus Finnland gelesen und der schrieb davon, dass er irgendwie keine Strecken, die länger sind als 300 Kilometer mit den Garmin nachfahren könnte. Mhm. Laut Sigma Support stimmt das aber gar nicht. Also es ist eher so, wenn der Startort dieser Route, die ich denn fahren möchte, mehr als 300 Kilometer entfernt von meinen aktuellen Positionen liegt, dann kann ich nicht mit der Navigation beginnen.
Ah, okay.
Also, aber okay, wieso sollte man überhaupt beginnen, wenn man nicht direkt am Start der Route ist? Also irgendwie, ja. Irgendwie ein bisschen strange.
Die Sternfahrt, die berühmte RTF-Sternfahrt ist das. 300 Kilometer zu 100 Kilometer RTF und wieder zurück, da macht das dann, wäre das der Anwendungsfall. Aber zugegebenermaßen, also darauf wollte ich am Rande hinaus, aber auf welchem Weg hast du die per E-Mail angeschrieben oder per Twitter angeschrieben?
Ja, per E-Mail.
Weil ich hatte nämlich mal, als ich mit dem ROX 11 gefahren bin, hatte ich nämlich auch mal ein Problem. Ich glaube, es ging um eine Kompatibilität von einem Firmware und da habe ich die, glaube ich, damals, obwohl ich Facebook ja eigentlich sonst wenig nutze, via Facebook Messenger angeschrieben und habe da auch super schnell freundlich, nett eine Antwort bekommen und das finde ich ist auch immer noch so ein Kriterium, die man vielleicht unterschätzt oder als Kunde vielleicht nicht so im Auge hat oder vielleicht auch gar nicht in dem Moment dran denkt, wie so eine Firma an dieser Stelle arbeitet. Und das fand ich wirklich damals sehr, sehr schön. Dass da schnell, ne, also man kennt ja, wie war das bei dir, die Horrorstory mit dem, einem Monat gewartet und nach einem Monat kam eine Antwort oder sowas von einem anderen Hersteller, dessen Namen wir jetzt nicht nennen an dieser Stelle?
Kann ich mir jetzt gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, sorry. Ich meine, da war was genau im Monat. Aber ist egal, also das sollte man, finde ich, auch nochmal positiv in die Waagschale werfen an dieser Stelle.
Der Support war auf jeden Fall super schnell.
Ja. Also und es ist ja, ne, dann sitzt man zusammen, keine Ahnung, wann das war, sitzt man jetzt irgendwie mittags da, will losfahren und hat dann noch irgendwie ein Problem mit Synchronie hier, da und das muss man, finde ich, als Kunde auch im Auge haben. Ja, würdest du jetzt ganz ketzerisch gefragt, also den Wahoo Bolt, das bleibt jetzt, das kommt klar raus, das ist immer noch dein Gerät, dein Go-To-Gerät. Aber würdest du jetzt im Moment, wenn man dir sagen würde, pass mal auf, du hast hier noch einen zweiten zur Sicherheit oder einen zweiten, wäre das so ein Gerät, was du dir da vorstellen könntest?
Also wenn der, anders gesagt, wenn der Bolt nicht da wäre, dann würde ich auf jeden Fall den Sigma nehmen, bevor ich irgendeinen Garmin nehme.
Das ist, das ist aber eine klare Aussage, ja.
Ja. Also der Sigma hat übrigens eine Funktion, die ich auch gerne beim Bolt hätte. Aber das sieht nicht jeder so, wie ich mittlerweile schon gehört habe.
Kaffee kochen während der Fahrt?
Nee, kurz bevor man abbiegen soll, jetzt bei irgendeiner zu navigierenden Strecke, dann zoomt der Sigma so heran. Das macht ein Garmin auch. Mhm. Aber ein Bolt oder ein Wahoo halt gar nicht. Also da wird immer die Strecke mit derselben Zoomstufe angezeigt, unabhängig davon, wo ich gerade herfahre oder ob ich mich auf irgendeine Kurve zu bewege. Und das hätte ich wirklich auch gerne auf dem Bolt, weil das Problem habe ich dann oft, dass ich fahre auf irgendeine Engstelle oder auf irgendwas, wo ich besonders navigieren muss, zu und kann das aber nicht gerade genau erkennen, weil das Display es nicht in der Zoomstufe ausreichend darstellt und dann ist es halt ganz praktisch, wenn das Gerät aber eben kurz heranzoomt. Ja.
Das stimmt, das habe ich auch schon beim Bolt vermisst.
Also, ja, aber ja, ist jetzt auch wieder Jammern auf hohem Niveau.
Ja, aber ja, das finde ich noch nicht. Also ich finde das Jammern auf hohem Niveau vielleicht, aber andererseits auch, mein Gott, man muss denen da auch so sagen können, wo man sich noch verbessern kann. Und das sind ja jetzt auch keine schwierigen, kompliziert zu umzusetzenden Dinge, die da nachgefragt werden. Ne? Insofern finde ich das gar nicht. Also finde ich das durchaus berechtigt, das an dieser Stelle mal anzufragen. Und vor allen Dingen, wenn andere Hersteller es ja machen und gut machen, ne, dann ist das ja offensichtlich auch keine Raketenkunst, die man umsetzen kann. Also, du hast, wie es klingt, zumindest eine interessante, gute Zeit mit dem Gerät. Möchte uns da auch ganz herzlich bedanken. Wir schicken es jetzt natürlich zurück. Werde die Dame nach der Adresse fragen, die freundliche Dame. Und ja, danke für die Möglichkeit, dass du ihn fahren konntest und Sind wir schon mal gespannt auf den Sigma 13. Glaubst du, es gibt einen Sigma 13 oder überspringen die das? So unglückszahlenmäßig.
Ja, Zahl, ja. Hat keine gute Bedeutung im europäischen Raum, das stimmt.
Nee. Aber doch, also ich würde als Sigma einfach das Spiel weiterspielen. Sigma. Hoffentlich kein Sigma 12 Plus oder sowas.
Das ja, oder XS oder so.
XS.
XX. Sigma 12 XX. XS Max. So.
Gedönsbums. Ja. Nee, das wollen wir nicht. Also Sigma, ihr macht das schon gut mit dieser Durchdingisurierung und das haltet das mal schön so bei. Gucken wir mal, was wir heute in unserer Mini-Matinee noch so auf dem Zettel haben, wir hätten hier noch den hast du dir angeschaut, genauer auch, zumindest wenn wir jetzt beim Thema Tachos so ein bisschen sind, den Bontrager. Bontrager habe ich in den letzten Tagen sehr oft gesagt, weil ich habe mich mit Thomas über sein neues Rad unterhalten. Und da kam Bontrager auch bei vor. Das ist, Bontrager ist grundsätzlich Trek.
Mhm, genau.
Und die
Hausmarke von Trek.
Mache auch, also unter dem Label laufen dort auch die laufen die Laufräder und da haben die jetzt auch ein Tacho rausgebracht. Hast du es genau angeschaut oder war es nur so auf der Liste?
Also eigentlich ist das ein ganz normaler 1030 mit dem Branding von Bontrager.
Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Also ich dachte, das wäre so nach dem Motto hier Copycat-mäßig. Aber okay, das ist einfach nur ein bisschen mehr integriert in das ganze Track-Universum.
Ja, es gibt so ein paar Software-Geschichten, die speziell sind. Zum Beispiel so ein Maintenance-Assistant, also der erinnert dich dann zum Beispiel daran, nach 25 Stunden Service zu machen, also das Rad zu waschen und zu ölen und Inspektion eventuell auch. Also nach 25 Stunden ist, ja gut.
Das ist aber lange.
Es gibt da noch einen weiteren Wartungsintervall, 50 Stunden Service oder 100 Stunden Service, da werden wahrscheinlich dann wieder andere Aufgaben fällig. Und ja, solche Sachen kann man dann damit verwalten und sich über den Garmin erinnern lassen.
Okay. Ja, also.
Ja, es ist jetzt nichts, was man wirklich unbedingt braucht. Vielleicht, wenn man ein Track-Bike fährt, dann ist das vielleicht ganz interessant.
Oder ein Track-Fetischist ist.
Ja, oder man steht komplett auf diese Farbe schwarz, weil dieser Garmin 1030 von Bontrager, der ist nämlich komplett schwarz. Also der normale 1030, der hat ja so ein weißes Element noch an den Seiten, gut sichtbar.
Okay.
Aber dieser ist wirklich komplett schwarz.
Das könnte dann wirklich ein Argument sein. Und was mir auch noch eingefallen ist, den Sigma gibt es ja auch in verschiedenen Farben noch. Also wenn man das da noch zu seinem Rad irgendwie anpassen möchte, dann wäre das ja vielleicht auch noch ein Gedanke. Wenn wir gerade bei Tachos noch sind, dann könnten wir auch noch den letzten Tacho sozusagen, der uns noch hier von der Rampe gefallen ist, kurz drüber sprechen. Und zwar, das wäre der Brighton. Erinnerst du dich? Der Markus hatte einen Brighton und ich hatte auch einen Brighton. Mal eine Zeit lang gefahren.
Ich hatte den nicht. Nee.
Das war vor deiner Zeit, der guten alten Zeit. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Brighton ist so ein Hersteller, in Deutschland nicht so weit verbreitet. Die hatten auch eine Zeit lang größere Probleme, einen Vertrieb zu bekommen. Hatten einmal einen Pro-Tour-Team gesponsert, auch beziehungsweise Tachos ausgestattet. Und die haben jetzt auch so ein bisschen abgegradet. Im Grunde genommen sind diese Brightons wirklich, also die waren damals herausragend durch eine Funktion, und zwar hatten die eine Akkulaufzeit von, ich sag mal, 30 plus, also über 30 Stunden. Und das war wirklich sensationell. Und was die jetzt gemacht haben, also die erinnern, den Brighton, den ich gefahren bin, der war im Prinzip wie ein Garmin 500 früher. Also es war jetzt nichts Herausragendes, nichts Besonderes, aber der hat das, was er getan, ne? Also für mich hat das absolut gereicht, und für das, was er tun sollte und wollte, das hat er gut gemacht. Die neuen, wie soll man das sagen? Also ne, es wird jetzt auf einmal eine Aero-Geschichte draus, soll er auch genauso wie ein anderer Großhersteller aerodynamisch sein. Und sie haben jetzt auch eine Navigation, die zumindest mich an einen anderen Hersteller auch erinnert. Also sie haben sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen von den alten Garmins in die neue Wahoo-Richtung orientiert. Wie man dazu steht, dass man jetzt da quasi ne, den Wein der anderen in neuen Schläuchen bekommt, mit einem sehr guten, mit einer sehr guten Akkulaufzeit. Das mag jetzt jeder für sich so ein bisschen entscheiden. Ne? Also, ob man die Dinger auch hübsch findet oder nicht. Aber man muss einfach mal sagen, man bekommt dafür, ich sag mal, was kostet so ein 410er? Also kostet 130 Euro einfach ungeschlagen. der günstigste. Und da bekommt man für wenig Geld Technik, die andere vielleicht ein bisschen besser können oder ein bisschen, also ich weiß auch noch, die Menüs waren wirklich grottenschlimm übersetzt. Das ist, der hat vielleicht seine räudigen Ecken hier und da, aber wer sagt, ich muss jetzt nicht irgendwie ein Wahoo haben, da muss nicht Garmin draufstehen oder auch nicht Sigma, der bekommt dafür günstig, ne, also der Aero für 200, der kann da was bekommen, ne, also wem etwas völlig egal ist und der auch mit älteren Modellen von den etablierten Herstellern gut klarkommen würde, der kann da was Neues bekommen. Für weniger Geld und vor allen Dingen auch mit einer sehr, sehr guten Akkuleistung. Also da könnt ihr nochmal schauen bei den Brightons. An der Stelle werde ich den Artikel von Bike Rumor, den ich damals aufgetan habe, dann auch nochmal verlinken. So, was haben wir denn noch alles so? Also wir werden heute auch unsere Liste, glaube ich, nicht durchbekommen, bei weitem nicht. Wir haben hier noch, das nehmen wir mal. Ach so, das hatten wir gar nicht erwähnt, das hätten wir eben noch erwähnen sollen, dass es zu dem Bontrager auch dann genauso natürlich eine Lampengeschichte gibt.
Stimmt.
Ja, haben wir hiermit erwähnt. Auch das gibt es. Also das wird wahrscheinlich sich dann auch so ein bisschen an den, nee, die sehen ganz anders aus als die Garmin-Lampen. Also eher so würfelförmig, ne?
Ja, da ist natürlich auch wieder die Frage, ob die bei uns eine Straßenverkehrszulassung haben.
Ja, das ist ja das alte Lied, das ewige Leid der deutschen Straßen.
Wenn da schon irgendwo was von Blinken steht, dann kannst du das vergessen.
Dann kannst du es schon knicken.
Ja, da steht es. Verschiedene Blinking Modes. Okay, dann.
Dann machen wir da gar nicht erst eine Kapitelmarke draus.
Ja. Aber trotzdem interessant, dass die, das sind halt solche Smart-Lampen, also die kann man dann mit den Garmin bzw. mit dem Bontrager 1030 steuern.
Also so wie das ja auch mit dem, wie hieß es, Vario, glaube ich, von Garmin.
Ja, wenn man zum Beispiel den Garmin ausschaltet, dann schalten sich auch automatisch die Lampen aus und je nach dem, was der Helligkeitssensor des Garmins erkennt, werden die Lampen zugeschaltet und solche netten Sachen.
Wobei ich damals mich erinnere, als wir das mal hatten, dass also diese Konnektivität da irgendwie immer gelitten hat. Also dann hat es sich wieder verbunden und wieder nicht verbunden und verbunden und wieder nicht verbunden und wieder verbunden und so weiter und so fort. Ich weiß noch, dass es Markus in den Wahnsinn getrieben hat. Auch das Radar. Und dann, also wenn es funktioniert, ist es natürlich fantastisch. Gar keine Frage. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ist es unschön. Aber wo ist das nicht so? Sollen wir dann an dieser Stelle noch über Garmin Connect IQ 3.0 reden? Die neue Plattform, die neue Erweiterung. Hopsasa, da hat der Husten wieder zugeschlagen. Wir sind heute auch wirklich angeschlagen. Garmin Connect 3.0.
Ja, das ist ja diese Softwareplattform, die Garmin anbietet, um alle, die interessiert sind, eigene Apps auf den Garmin verfügbar zu machen. Die machen das mit dieser Connect IQ Plattform.
Aber das ist jetzt eigentlich auch schon. Also ja, hast du da jemals, als du den Garmin genutzt hast, irgendwie sowas, ich frage mich, ob das, also.
Ja doch, also so ein paar Sachen, zum Beispiel die Komoot-App, die basiert ja auch da drauf.
Ah, okay.
Für den Garmin. Oder da gab es so
was mit Wetter Anzeige. Oder?
Bitte?
Hast du nicht mal was mit Wetter?
Ja, genau, so Wetter-Apps gab es da auch, die halt eine, also ich so eine normale Wetter-App ist ja schon auf den Garmin drauf, aber da war dann eine, die das Ganze ein bisschen exakter und das war, glaube ich, auch ein anderer Wetterprovider, der da angezapft wurde. Ja, oder man hatte andere Ansichten, also normal hat man ja zum Beispiel so eine Digitalanzeige für die Geschwindigkeit und so weiter und dann gab es aber einige Connect IQ-Apps, die das Ganze wie so ein analoges Tacho angezeigt haben.
Okay.
wie man es jetzt beim Auto zum Beispiel kennt. Also mit so einem Zeiger, das war dann nett. Okay. Und da haben sich schon einige echt Mühe gegeben. Also klar, da gibt es viele professionelle Apps von irgendwelchen großen Plattformen, wie jetzt zum Beispiel Komoot, oder aber auch viele Privatleute, die da irgendwas zusammengeschustert haben. Scheinbar ist das auch gar nicht so schwer, da so eine Connect IQ App zu programmieren und das dann da hochgeladen haben. Und ja, da wurde dann halt auch fleißig oder wird fleißig bewertet von anderen. Und da gibt es schon so ein paar nette Sachen.
Aber dafür bin ich jetzt bei Garmin zu sehr raus schon, dass ich da noch irgendwie im Moment...
Ja, ja und auf jeden Fall, was sich jetzt geändert hat mit diesen Connect IQ 3.0, also dieses Software-Frontend, was da angeboten wird, das hat natürlich auch eine API, also so eine Programmierschnittstelle, und die wurde jetzt erweitert, dass zum Beispiel Apps, die man... für Connect IQ programmiert, auch auf die Karten zugreifen können. Also das ging vorher nicht.
Also war das vorher so ein Wallet Garden, also auf Karte ging es nicht hin?
Nee, und, also man hatte keinen Zugriff auf die Karte, und das funktioniert jetzt genauso wie der Speicherplatz für Music-Apps. Also wenn man irgendeine App da programmiert hat, die irgendwas mit Music machen soll, der wurde irgendwie erhöht auf einen halben Gigabyte, und ja, ob man damit jetzt unbedingt was anfangen kann, ist natürlich eine gute Frage. Ja, auf jeden Fall wurde die Garmin Push Notification Service, okay. Crypto for Apps gibt's auch. Ach, und HRV, das ist wahrscheinlich Herzfrequenz. Die Daten sind nun auch verfügbar für Apps. Also da könnte man jetzt auch passend zum Beat des eigenen Herzens irgendwie
tanzen.
Was aufsetzen.
Ja, das wäre doch schön.
Ja, also die API wurde auf jeden Fall ziemlich erweitert, und alle mit ein bisschen Programmierkenntnissen und die sich schon immer darüber geärgert haben, dass es die Funktion XY auf deren Garmin nicht gibt, die können sich da jetzt selber was programmieren.
Ja, genau, da bin ich ja immer für. Ne? Wenn es einem nicht passt, dann macht man es halt anders. Also, ne, dann... Ich habe jetzt unsere Liste noch ein bisschen umgestellt, wenn ich durfte, einfach damit wir auch für heute sozusagen noch ein paar Themen haben und aber auch noch was für die nächste in 2 Wochen sozusagen, also einfach frech, wie ich bin, einfach gemacht. Und deswegen werde ich dich jetzt überrumpeln mit Continental Four Seasons 32er. Den fährst du jetzt auf deinem Bike to Work gerade im Moment, oder?
Ja, genau. Also ich habe jetzt schon tausendmal erwähnt, so ein Cyclecrosser von Rose. Und das Rad, das liebe ich auch. Also da ist einfach nur Shimano 105er dran, und das fährt einfach immer. Also es ist total zuverlässig. Hat auch schon diverse Crashes hinter sich, aber irgendwie, es will einfach nicht...
Es will nicht kaputt gehen.
Will nicht kaputt gehen, genau. Und jetzt hatte ich zuletzt... Also ich hatte da schon mal von Continental die Four Seasons drauf, allerdings in 28er Breite. Und da hatte ich den ersten Platten nach irgendwie 40 Kilometern und habe mich echt geärgert, weil eigentlich waren das doch die Reifen für etwas rauere Bedingungen und so weiter.
Würde ich auch, also wenn mich auch ein Kunde bei uns fragt, jetzt hier Winter und so, kein Bock in der Kälte draußen zu stehen und so weiter, sind das auch oftmals meine Empfehlungen. Und ich sage da natürlich, okay, also welche Breite kannst du fahren, welche Breite willst du fahren und so weiter und so fort. Ne, aber Four Seasons sind jetzt für mich auch für den Winter so die klassischen Winterreifen.
Ja, wahrscheinlich hatte ich da auch einfach nur Pech. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Ich hab sie mir auf jeden Fall dann nochmal geholt, weil was ich an den Reifen auf jeden Fall toll fand, dass sie so leichten Lauf hatten. Also die waren wirklich total angenehm zu fahren, und ich habe es mir nochmal geholt in 32er Breite, und also das kann ich wirklich absolut nur empfehlen. Also wenn der Rahmen das zulässt, diese 32er zu montieren, dann unbedingt mal ausprobieren. Also man hat jetzt auch keinen spürbar größeren Rollwiderstand als bei den 28ern. Der Vorteil ist natürlich mit 32er, da kann man noch auf ganz anderen Untergründen fahren als jetzt mit den 28er.
Mit was für einem Druck fährst du die?
Weißt du? 6,5 Bar.
Okay, ja, das ist verstanden.
Also jetzt nicht so viel.
Guck mal gerade, ich glaube, da könntest du sogar wahrscheinlich noch Also wenn du es wollen würdest, noch sogar ein bisschen runtergehen. Ich meine, ja, also hängt natürlich auch so ein bisschen vom Körpergewicht ab. Ne? Also da bist du, spielst du ja.
Hä? Und von den Felgen.
Aber ich glaube den Four Seasons, ich gucke gerade mal, ob ich das auf die Schnelle finde, weil das kommt mir fast schon, nee, wird hier nicht angegeben. Doch, was sagst du, 32? Hm. Ja, 6 bis 7 Bar, doch, da bist du genau in der Mitte. Also das, ja, okay. Vielleicht noch so als kleiner Hinweis, man sollte natürlich ein bisschen darauf achten, was für Schläuche man dann fährt, ne? Dass das also die passenden sind. Es gibt von Continental diese Race 28 in White. Also nicht weiß, sondern wide.
Also ich habe ganz normale Rennradschläuche, also nicht besonders weit.
Du lebst am Limit, Christian. Du lebst am Limit. Wenn du das nächste Mal wieder auf die Nase gefallen bist, weil du weggerutscht bist oder so, dann erinnere an mal, dann wirst du in dem Moment, in der Sekunde, die du hast, bevor du mit dem Kopf aufschlägst, denken, hätte ich auf den Hoff gehört mit den größeren, breiteren Schläuchen.
Die Hoffnung kommt zuletzt.
Ja, die Hoffnung kommt zuletzt. Das ist nee, also kann man natürlich machen, aber so grundsätzlich, wenn man sie dann wechselt, dann könnte man drüber nachdenken, ob man dann die etwas breiter nehmen. Klar, der, den du jetzt drin hast, der ist leichter, ne, ist ein bisschen weiter aufgepustet dann und ein bisschen dünner, aber das geht schon, aber super wäre es dann natürlich, den passenden Schlauch noch zu fahren.
Hm. Naja,
aber das soll jetzt nicht heißen, dass du ab jetzt völlig paranoid mit dem Rad unterwegs bist. Das wollte ich dir jetzt nicht in deinen Kopf einpflanzen. Ich sehe dich schon morgen früh so im Dunkeln. Oh nein, hoffentlich geht das gut.
Genau.
Ja, aber also ich bin auch dabei, immer der Meinung, ne, also wenn es jetzt vor allen Dingen, wenn es kein Wettkampfrad ist, ne, wenn es also nicht darum geht, dass du in einer bestimmten Zeit von A nach B fahren musst, ne, und bei dir ist es ja dann morgens, also ob du jetzt 10 Minuten früher losfährst oder nicht, du bist ja eh um 4 Uhr wach. dann ist der Komfort, den dieser Reifen mehr bietet im Vergleich zu einem 28er, 25er oder noch kleiner, natürlich immens. Und für den Winter wäre das auch
und ein guter Reifen. Ich habe auch den Eindruck, dass der Pannenschutz erheblich besser ist. Also ich hatte über jetzt 5700 Kilometer hat der Mantel jetzt runter und ich hatte noch keinen Platten.
Also, dass der 32 jetzt im Vergleich zum 28er einen deutlich besseren Pannenschutz hat, das würde ich, glaube ich, in den Bereich der Mythen verbannen. Ich glaube, da hast du einfach Pech. Aber was ja nicht heißt, dass das andere nicht auch stimmt. Ne? Dass der
aber ist das nicht so, warte mal, wie war das jetzt? Wenn der Druck höher ist, dann ist der Pannenschutz reduziert oder umgekehrt?
Nee, der richtige Druck ist der beste Pannenschutz.
Der richtige Druck ist der beste Pannenschutz.
Ja, hat mir mein ehemaliger Chef gesagt. Der richtige Druck ist der beste Pannenschutz. Also wenn du jetzt irgendwie, allein auch wegen Durchschlag und so Geschichten, ne? Also dass du jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, Schlagloch, wenn du da dann jetzt mit 5 Bar durchfährst, ist das noch was anderes, ein kleines Schlagloch, als wenn du jetzt mit 8 Bar durchfährst. Ne? Also so holst du ja diese Snakebites und Durchschläge. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube nicht, dass der 832er einen deutlich besseren Pannenschutz, also der Reifen ist ja gleich aufgebaut, der ist ja nur einfach breiter. Ich glaube, du hast bei dem 28 einfach sehr großes Pech.
Ja, wahrscheinlich. Aber, naja.
Aber was ja nicht heißt, dass nicht grundsätzlich der Pannenschutz bei dem 32er sehr, sehr gut ist. Genauso wie beim 28er, wo du einmal Pech hattest.
Oh Gott, jetzt wird es kompliziert.
Nee, das ist alles ganz einfach. Super Reifen, insbesondere für den Winter. Und bei dir rollt er jetzt auch noch gut. Das ist doch fantastisch.
Ja,
was will man mehr?
Ich bin mal gespannt, wann er sein Ende erreicht. Also ich erkenne noch keine Verschleißspuren.
Nee, aber dafür
die haben ja so einen minimalen Verschleißindikator, da ist ja irgendwo mitten, also in der Mitte von der Lauffläche irgendwo so ein kleines Loch und wenn das Loch nicht mehr sichtbar ist, wenn das nicht mehr sichtbar ist, dann sollte man über einen Wechsel nachdenken, aber das Loch ist immer noch minimal sichtbar.
Ja, ich glaube auch, dass viele oft die Reifen zu früh wechseln, ne? Also so, ne, das hast du, diese Loch oder diese Riefe hast du auch oft. Bei den Laufrädern auf der Seite, ne, da ist das Loch schon ewig nicht mehr zu sehen oder die Riefe nicht mehr zu sehen. Und die Leute fahren weiter, ne? Aber bei den Reifen wird dann häufiger gewechselt. Nee, ich kann mir auch vorstellen, dass der, wie viel bis jetzt? 5,7? Dass der noch, also ich will nicht sagen, dass er nochmal die gleiche Strecke fährt, aber dass du da an einen fünfstelligen Betrag vielleicht rankommst. Und immer vergleichen, ne? Also zum Beispiel meine Vittoria Open Corsa, die waren nach 2,5, 3 runter.
Ja, ja.
Ich erinnere mich auch an die Challenge, die du gehabt hast. Ne? Die hatten ja auch eine ähnliche Live-Leistung, als wir sie beerdigt haben.
Ja, gut, die waren sehr schnell runter. Die haben, glaube ich, nur 1000 gemacht.
Ja, das war aber auch wirklich sehr, sehr wenig.
Aber ich habe den Eindruck,
landet da gerade ein Flugzeug bei dir im Garten?
Tatsächlich befindet sich gerade über uns ein Flieger im Landeanflug. Hört man das?
Ja. Aber ich wusste nicht, dass du direkt an der Startbahn West wohnst.
Nee, so schlimm ist es nicht. Die sind immer noch, ich mache mal das Fenster zu, die sind immer noch, weiß nicht, 500 Meter hoch, aber die ändern hier nachts ihren Landeanflug auf Düsseldorf Flughafen und da kommen dann immer so ein paar direkt über unserem Haus rein. Das ist, naja.
Naja, aber dafür hast du es nicht weit für dein, zu deinem Privatjet, das muss man dann auch sagen.
Ja, der natürlich immer steht mit laufendem Motor.
Mit laufendem Motor und Kerosin kostet nichts.
Ja, so sieht's aus. Und wir reden über Laufleistung von so einem blöden Fahrradmantel.
Ja.
Nee, aber die scheint auf jeden Fall höher zu sein bei dem 32er als beim schmaleren. Also finde ich schon interessant. Also.
Was hattest du denn hier? Das interessiert mich schon. Die ganze Zeit, um zum nächsten Punkt direkt weiterzugehen. Blinder Passagier beim Bike to Work. Also da frage ich mich ja schon die ganze Zeit, also Quacks, der Bruchpilot, ne, hat sich jemand, also ich dachte erst mal, irgendein Tierchen hat sich irgendwo draufgesetzt und ist die ganze Zeit mitgefahren. Und deswegen hast du jetzt von einem Ort in den anderen eine Spezies ins Habitat gebracht, das keine natürlichen Fressfeinde hat und deswegen jetzt irgendwas ganz was Schlimmes ist. Oder was ist los gewesen?
Ich hab diesen Punkt ja auch kommentiert.
Ja, irgendwas mit, das habe ich aber dann ignoriert, weil dann habe ich es noch weniger verstanden.
So, ja, okay. Aber wenn ich es mir jetzt nochmal durchlese, ist das auch durchaus verständlich, dass du es nicht verstehst. Ich habe ja die Angewohnheit, recht früh schon zur Arbeit zu fahren. Und in letzter Zeit ist es ja auch schon,
Noch lange.
Also, noch lange, genau. So rum. Es ist ja, weiß nicht, um 7 Uhr wird es ja erst hell. Soweit sind wir ja schon hier.
Ja, soweit ist es schon gekommen mit uns.
So weit ist es schon gekommen.
Da muss die Merkel doch auch mal was machen.
Ja, Merkel ist schuld, genau.
Ja.
Und ich fürchte, es wird noch schlimmer.
Ja, es wird noch dunkler bei uns.
Naja, auf jeden Fall, ich habe eine Strecke, wer sich in Essen ein bisschen auskennt, der kennt das vielleicht, die Gruger-Trasse. Man fährt vom Anfang der Gruger-Trasse, also ganz im Süden, zieht sich diese Trasse so 4-5 Kilometer bis zum Uniklinikum und die geht so ganz leicht bergauf, so 1-2%. Also man muss schon ein bisschen reintreten, um da jetzt zum Beispiel mit 30 km/h hochzufahren. Das ist natürlich dann doch recht anstrengend, aber wenn ich jetzt irgendwie eilig habe, dann macht man das schon mal. Und morgens sind da natürlich auch schon andere mit dem Fahrrad unterwegs und meistens schaffe ich es, die alle einzusammeln, aber auch nicht alle. Ja, auf jeden Fall an diesem Morgen vor ein paar Tagen oder ich glaube letzte Woche war das, da war ich eigentlich ganz gut drauf und habe da auch so einige überholt und dann gibt es da so ein paar Abschnitte, wo man dann recht geräuschvoll irgendwelche Absätze überfahren muss. Also es klackert dann einmal so, wenn ich da rüberfahre und ich fahre halt über so eine, ja, das war einfach so ein Metallteil rüber und es klackert bei mir und dann direkt hinter mir klackert es nochmal. Und dann dachte ich mir, hä, wie kommt das denn jetzt? Ich drehe mich um, da war da ein anderer Fahrradfahrer hinter mir und der hatte kein Licht an. Und also ich bin da halt mit, weiß nicht, 28, 29 Sachen da diese 1-2% hochgefahren und frage ihn so, ey, was ist denn mit dir los? Wo ist dein Licht?
Was ist denn mit dir los?
Ja, und er entgegnete mir nur, ja, er wollte nicht, dass ich ihn sehe. Also er war auch ziemlich außer Puste und das kam wirklich so wie aus der Rakete rausgeschossen. Wahrscheinlich hat er selber nicht so ganz drüber nachgedacht, aber das war wahrscheinlich dann auch eine umso ehrlichere Aussage,
ja.
Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Ich tippe mal, er wollte einfach nur mal gucken, ob er dranbleiben kann, weil er hatte auch einfach nur so ein, das war jetzt kein Rennrad, so wie meins, dieser Cyclecrosser, sondern der hatte einfach nur so ein Damenrad, ne? Und Respekt, dass er das überhaupt mit dem Ding geschaffen hat, weil die Sitzposition, die war natürlich auch entsprechend wie bei so einem Damenrad. Und aber trotzdem ein bisschen sehr strange, dass man dann für sowas, dass das Licht ausschaltet und um dann möglichst unentdeckt.
Also er hatte, ich möchte das jetzt mal so zusammenfassen, wie ich das verstanden habe, wie ich mir kaum vorstellen kann, dass es war, aber also der Herr hat sich von hinten dir angenähert, dabei bewusst das Licht ausgeschalten, damit du dich nicht A, erschreckst, B, ihm wegfährst oder C, er dich ins Gebüsch ziehen kann, ohne dass du darauf vorbereitet bist. Und als du ihn darauf angesprochen hast, hat er noch gesagt, er hat das Licht bewusst ausgemacht.
Ja, genau. Damit ich ihn nicht sehe. Ja, so war's. Und deswegen halt ein blinder Passagier.
Ah, ja, so macht's auch mehr Sinn.
Ja, ich habe natürlich kein Problem damit, ich meine, sowas gibt's natürlich auch, dass Deutsche damit ein Problem haben, wenn die ganze Zeit einer hinter ihnen fährt. Okay, wenn das jetzt irgendein E-Biker gewesen wäre, ja, ich weiß nicht, ich hätte mich nicht weiter dran gestört, aber irgendwie so ein bisschen blöd finde ich es dann halt doch. Aber jetzt ein ganz normaler Fahrradfahrer habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Erst recht nicht, wenn es irgendwie ähnlich
am Hollandrad ist.
Rennradfahrer ist, aber sportlich orientiert. Und wenn man das jetzt so genau analysiert, ist das natürlich dann auch irgendwie ein sportlich orientierter Fahrradfahrer gewesen. Ne? Aber
dann war das Gespräch, also das Gespräch war dann auch beendet und du bist nach vorne weggefahren, er ist nach hinten weggeplatzt und du bist nach vorne weggefahren und er hat das Licht angemacht oder wie ist das dann ausgegangen?
Ja, ich habe einfach nur mal ein bisschen mehr reingetreten und dadurch den Abstand erhöht und dadurch hatte sich das Thema dann erledigt.
Okay.
Ich fand das echt strange. Also voll.
Ja, ich finde das auch so, wie du das beschreibst. Da hätte ich auch ein bisschen Schiss gehabt. Schiss vielleicht nicht so richtig, aber so ein bisschen unwohl gewesen. Unwohl wäre mir da auch geworden.
Ja. Genau. Ja, und
seitdem fährst du jeden Morgen 20 Minuten früher, sitzt im Gebüsch und wartest, bis der Hollandfahrer kommt, um ihn dann mit der Lupine von hinten komplett vom Rad zu strahlen.
Das ist jetzt ich habe genug Alternativen, um zur Arbeit zu fahren und ich fahre jetzt mal ein paar andere Strecken.
Das hat halt vergrämt.
Ja, ich tippe mal, der hätte auch irgendwie, also er hätte auf jeden Fall sportlichen Ehrgeiz. Das ist ja auch alles echt, echt ganz gut und muss man ja auch honorieren. Aber irgendwie überhaupt gar keine, also irgendwie fehlte da so ein bisschen das Taktgefühl. Also ich weiß nicht, ich finde das schon, ja. Es wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, mit Licht zu fahren, aber in seinem Kopf hat das in dem Moment irgendwie keinen Sinn gemacht und naja.
Ist ja auch erschreckend.
Aber es hätte natürlich ganz komische Folgen haben können. Zum Beispiel, wie man vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme hört, ich bin da leicht erkältet, also wirklich nur so minimal, aber.
Ja, einmal schön nach hinten rotzen.
Genau. Das hätte nämlich durchaus passieren können und ich hätte ihn halt nicht vorher warnen können. Oder ich hätte schlagartig gebremst, weil ich irgendwie links abfahren wollte. Ähnliche Sachen, ne?
Naja, klar. Ja, das ist total gefährlich. Also keine Diskussion. Ja. So was.
Auf jeden Fall.
Leute gibt's.
Ja.
Sprechen wir nochmal über. Wir haben heute bis jetzt noch gar nicht über Klamotten gesprochen.
Stimmt.
Müssen wir ändern. Also, Rafa. What are you thinking?
About the new collection?
About the new collection? I haven't seen anything from the new collection, to be honest. Nee, also da ich im Moment so wenig fahre oder so wenig dazu komme und eher noch Teile meiner Garderobe irgendwo sind, wo ich nicht weiß, wo sie sind, also hat mich jetzt der letzte Sale so komplett verloren gehabt. Und irgendwie, dann hört man mal hier wieder was Schlechtes und da mal wieder was Negatives und du musst mal wieder deine Knielinge austauschen, weil sie kaputt gegangen sind. Und irgendwie denke ich mir gerade so, also viele haben ja schon den Peak Rafa prognostiziert und ich habe immer gesagt, ach komm, mein Gott, so ein Trikot, wenn ein Trikot schön ist, warum soll ich das nicht holen? Muss noch kurz husten. Aber irgendwie, und ich kann das auch an einer Sache festmachen, glaube ich, und das klingt wirklich blöd, aber für mich haben die so ein bisschen verloren, als weil ich die neue alte Webseite da nicht mehr so drauf klarkomme. Ich bin, was mich dann auch wieder andererseits ein bisschen schockiert. Vielleicht bin ich einfach so alt geworden.
Ich finde es von der Navigation her nicht so schön, oder?
Ja, irgendwie finde ich mich da nicht mehr zurecht. Das ist nicht mehr meins. Und die neuen Sachen, das ist jetzt auch, also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen, also an dem, was bisher von der Winterkollektion vorgestellt wurde, fehlt mir so ein bisschen das irgendwie das Besondere. Also ich fand beim letzten Mal so eine Farbe schön, aber dann mein Gott, also ich habe zwar keine Weste von Rafa, aber eine Regenweste. Hätte ich jetzt vielleicht ganz schön gefunden, aber so sein muss das ja auch nicht. Und im Moment, so Fahrradklamotten shoppen ist eh bei mir gerade schwierig. Also, weil der Schrank ist halt voll irgendwie und ich fahre es nicht so viel kaputt wie du.
Also bei mir ist eigentlich auch der Schrank gut gefüllt und deswegen habe ich da momentan auch überhaupt gar keinen Bedarf. Und Ich schaue mir gerade ein neues Produkt an von Rafa, ein technisches T-Shirt für 75 Euro. Ich bin ein bisschen über den Preis erstaunt.
Aber das war es ja immer. Also über den Preis konnte man jetzt bei denen ja schon immer diskutieren oder nicht diskutieren. Ne? Also das war immer schon nicht einfach. Also
ja, man kann ja auch, also irgendwie ist ja jeder schön blöd, der da abseits von irgendeinem Sale einkauft.
Ja.
Es gibt ja regelmäßig einen Sale und dann sind die Sachen ja echt extrem reduziert.
Ja, und es gab ja auch hier dann immer mal wieder hier eine Hosenaktion oder das und so weiter und so fort. Also das, ich weiß auch, bei mir liegt das, also ich finde die Sachen ja auch immer noch hübsch und so, ne? Und ich finde immer auch noch genug Argumente zu sagen, dieser Repair-Service, den es ja für viele Sachen gibt und aber ich war auch letztens irritiert, also ich gucke zu wenig Fernsehen, so normales Fernsehen, aber als ich auf einmal bei Eurosport einen Werbeclip von denen gesehen habe.
Echt? Auf Eurosport?
Ja. Wow. Das, bitte?
Interessant, hätte ich nicht gedacht.
Ja, also so ein Werbeclip halt, ne? Auch nett gemacht, also ein super Clip, also möchte ich gar nichts Schlechtes drüber sagen, ne? Also so ein bisschen Richtung Gravel gehend und hier, ich bin mit meinen Kumpels da unterwegs, während der Rest im Café sitzt und aufs Smartphone guckt oder so. Also kann man auch gar nichts gegen sagen. Also ein schöner Clip ist jetzt vielleicht das falsche Wort, ne? Aber gelungen und alles okay. Aber irgendwie, vielleicht liegt es daran, dass ich im Moment zu wenig fahre, dass ich weniger Sachen brauche oder dass mir da irgendwie so die Innovation fehlt, dass da nicht mehr wieder irgendwas Schönes kommt. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht spare ich auch innerlich einfach das Geld, um mir irgendwann wieder ein neues Rad zu kaufen. Bald. Also ein zusätzliches.
Peak Raffer?
Ja, vielleicht schon, aber oder auch vielleicht Peak Shopping, weil Schrank schon voll. Also ich wüsste, du könntest mir jetzt hier irgendwie einen gedeckten Scheck hinlegen und sagen, pass mal auf, kauf dir mal so viel ein, wie du möchtest. Geht auf mich. Ich glaube, das wird nicht sehr teuer werden für dich. Also dafür hat man ja auch schon so viele Sachen, die nicht so schnell verschleißen und sich gute Sachen gekauft, ne? Also deswegen, obwohl so eine Dreiviertel-Bib könnte ich auch nochmal wieder gebrauchen.
Ja, für den Herbst ist das sehr praktisch. Aber die hatte ich auch mal und habe da keine gute Erfahrung mit gemacht.
Ja, siehst du, und dann wird es einem noch verleidet, wenn man sich selber gerade zu sowas überredet. Das ist auch nicht Sinn der Sache.
Die ist ziemlich schnell verschlissen. Wurde aber Gott sei Dank zurückgenommen. Aber was heißt Gott sei Dank? Also das
ist ja auch nicht
Sinn
der Sache.
So gut.
Das will man ja auch nicht. Also das, ne? Also man will ja die Sachen längerfristig nutzen und nicht hin und her schicken. Wie war das jetzt mit deinen Knielingen? Die haben sich selber aufgegeben.
Ja, ich habe mir diese extra schönen Merino-Knielinge mal geholt, Anfang des Jahres, im Januar war das, die waren auch ganz schön teuer. Ich meine, die kosten auch so um die 70 Euro. Und die haben nicht lange gehalten. Also ich bin garantiert nie mit diesen Knielängen irgendwie aufgestoßen oder gefallen und trotzdem löst sich der Stoff genau vorne auf der Kniescheibe auf. Also
ja, du hast auch spitze Knie.
Ich unheimlich spitze Knie, ja. Also da sind mehrere Löcher. Einmal bin ich damit einfach zum Schneider gegangen und habe das Loch zusticken lassen. Das für 2 Euro, aber 2 Wochen später ein neues Loch. Und jetzt habe ich sie zurückgeschickt und dachte, ich bekomme mein Geld zurück. Aber nein, jetzt schicken die mir ein neues Paar.
Naja, wenigstens das. Also
ja, klar.
Aber das ist ja auch irgendwie, man gibt jetzt nicht, 60 Euro haben sie gekostet, wenn es die aktuellen sind. Du gibst ja nicht 60 Euro für irgendwie eine Knielinge-Flatrate aus, die du dann alle halbe Jahr zurückschickst und dann wieder ein paar neue kriegst. Also das ist ja auch nicht, kann ja auch nicht Sinn der Sache. Der Nachhaltigkeitsgedanken irgendwie Sinn der Sache sein.
Ja, da kann man nur hoffen, dass es vielleicht ein Materialfehler war oder mittlerweile die Stoffstärke irgendwie erhöht wurde.
Also ich habe die, glaube ich, auch. Oder ich bin mir sehr, oder ich weiß, dass ich sie habe, aber bei mir waren die bisher unauffällig, also ohne Probleme. Aber ich muss mal, Kollege Björn, der hatte, glaube ich, die Beinlinge dazu. Vielleicht befrage ich den auch mal, was der dazu sagt, ob der da schon Probleme hat.
Ich hatte die auch bei einem 600er mal an, da hatte ich auch mal von erzählt in einem vergangenen Willow-Snack, weil diese Knielinge, die haben auch die unangenehme Eigenschaft, dass sie so ein ganz so einen Gummiring auf der Innenseite haben, damit die nicht rutschen. Und dieser Gummiring, der verträgt sich vielleicht für ein paar Stunden, aber wenn man die Dinger so um die 24 Stunden trägt, dann frisst sich dieser Gummiring richtig in die Haut ein. Und das ist wirklich super unangenehm.
Ja.
Also, ja. Das ist wieder so, ja, keine Ahnung.
Das klingt nicht schön. Aber da muss ich dann halt die auch, finde ich, immer ein bisschen in Schutz nehmen. Ich meine, das ist halt auch wirklich dann ein Anwendungsfall, der wirklich speziell ist.
Ja, aber die machen immer Werbung hier mit Brevet, Bipshort, Brevet, Jersey und Jacke und weiß Gott. Und jetzt enttäuschen die Knielinge, die buchsen eh. Die Jerseys sind gut, da will ich gar nichts gegen sagen, aber die Jacken, die Brevet Flywhite, die Jacket oder wie die sich schimpft, die hatte ich mir auch mal geholt, die kannst du auch total in eine Pfeife rauchen. Also, naja.
Wir fassen es zusammen, Peak Rafa ist erreicht.
Die haben ja jetzt auch, habe ich letztens gelesen, irgendein Clubhaus einfach so kommentarlos geschlossen, ne?
Ja,
also irgendwo in Australien, in Sydney oder Melbourne, weiß nicht mehr genau.
Ja, das war auch so eine ganz schnelle Nummer. Also das habe ich auch nur ganz am Rande mitbekommen.
Ja, und die Leute, die da irgendwie täglich ein- ausgingen, also das muss wohl eine ziemlich eingeschworene Szene auch da sein, die keiner weiß was, das heißt einfach nur, nö, wir machen jetzt dicht. Und besonders ärgerlich ist es natürlich auch für Leute, die da irgendwie Mitglied sind in diesem Rafa Cycling Club.
Ja, ich weiß nicht, ob dieser Verkauf, die Übernahme, ob das was damit zu tun hat, dass da jetzt irgendwie sich alles so ein bisschen, wie soll man sagen,
ja,
in nicht so schöne Bahnen entwickelt. Aber
ja,
andererseits denke ich mir dann immer, ist die Anzahl an Marken, die jetzt neu aufgekommen sind in den letzten 3, 4, 5, ja, oder 2, 3 Jahren vielleicht, ne, die auch schöne Sachen machen, ist ja jetzt auch nicht so klein. Es gibt ja noch genug andere Möglichkeiten, sein Geld woanders zu lassen. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass wenn jetzt nicht irgendwie Rafa ein schönes Trikot rausbringt, ich da nicht zuschlagen würde oder so etwas. Also das kann ich mir trotzdem gut noch vorstellen.
Ja, die Jerseys kann man bedenkenlos kaufen. Alle anderen Produkte, ja, think twice.
Na, was habe ich denn auch noch, wo ich uneingeschränkt... Also diese Hardshell-Jacke, die ich mal gekauft habe, da kann ich auch nur Gutes drüber sagen.
Okay.
Also wirklich. Abgesehen davon ist im Moment die einzige Jacke neben meiner Mavic Softshell, die ich überhaupt habe. Da kann ich nichts mehr... kann ich jetzt gar nicht Schlechtes drüber sagen. Sonst stehe ich ohne Jacke da. Aber was hatte ich denn noch, wo ich auch... Also ich fand die... Die Base Layer war ich auch immer sehr zufrieden mit.
Ja, stimmt, aber okay.
Aber das kann ja auch nicht der Anspruch sein.
Base Layer zu konstruieren ist wahrscheinlich auch nicht so schwer.
Ja. 2 Themen haben wir noch auf der Liste. Dann haben wir unser selbst gestecktes Ziel 10 Uhr ungefähr erreicht. Und dann ist es die kurze Ausgabe, die wir angekündigt haben, aber wie gesagt, in 2 Wochen wieder. Und zwar ein Punkt von dir noch und oder nee, eine E-Mail, die an uns herangetragen wurde, die ich bekommen habe, die ich aufgreife. Das Blöde ist, ich weiß jetzt, nee, es war ein Tweet. Ich weiß allerdings nicht mehr von wem. Das ist also, fühle dich hiermit angesprochen, der uns angetwittert hat. Und zwar geht's um den Aufbau von dem Hook Extreme Carbon von dir, dass du jetzt aufbaust. Und das sollten wir sozusagen therapeutisch begleiten, dich dabei. Und immer mal wieder ein bisschen was sagen und ich glaube, das können wir dann an dieser Stelle mal so aufgreifen, bevor ich dann mein großes Schlusswort habe. Wie schaut's aus? Also wir haben das Innenlager gefunden.
Genau, das war ja ein bisschen
hoffentlich.
Ja, wir haben ja echt zigmal hin und her geschrieben, bis sich da irgendwas herauskristallisiert hatte.
Ja, man muss
auch sagen. Ich habe es noch nicht eingebaut, also ich kann es jetzt noch nicht sicher sagen, ob es passt, aber ich denke mal.
Ich bin natürlich, ich möchte dir jetzt natürlich noch weniger was Falsches sagen als jemand anderen und wenn man schon mal in der glücklichen Position ist, dass man den Konstrukteur des Rades kennt, der allerdings in einer anderen Zeitzone lebt und deswegen den anzuschreiben und der auch gar nicht mehr für das Unternehmen tätig ist und das war halt alles ein bisschen kompliziert, aber ich habe den guten Richard dann am Ende erreicht und der hat mir das dann nochmal bestätigt und andere haben auch bestätigt und dann ging es ja auch nochmal darum, ob eine zweifach kompakt da drauf passt, wo es ja oft auch nur mit einfach gefahren wird. Das waren noch so Geschichten, die wir diskutiert haben. Was haben wir noch gebraucht? Also welche Kurbel du hast, ne? Ich glaube, was haben wir jetzt gehabt? Ein BB30 Innenlager, glaube ich. BB30 Kurbel. Ja.
Ich glaub, ja. Mhm.
Genau, also es wird eine Red E-Tap draufkommen.
Ja.
in der Kompaktversion, das vielleicht noch so. Und Laufräder.
Ja, genau. Also die Gruppe, die hatte ich ja günstig erstanden, beziehungsweise gewonnen. Allerdings ohne Kurbel.
Mhm.
Und ja, was fehlt sonst noch bei so einem Rad? Also den Rahmen hatte ich schon vorher gekauft. Laufräder fehlten noch und da habe ich mich jetzt auch zu was entschieden. Und du hattest mir empfohlen, die, also weil ich die halt, weil ich gerne Laufräder wollte mit einem Zahn-Nabendynamo, mhm, hattest du empfohlen, die über viswheels.de zu konfigurieren und das habe ich jetzt getan und ja.
Ja, also was war es, glaube ich, eine solide Mavic-Felge mit DT-Swiss-Naben?
Nee, DT-Swiss-Felge.
Ja.
Und zwar DT-Swiss RR 481. Das ist auch eigentlich speziell für diesen Einsatzbereich Gravel und so. Also die ist auch nicht besonders hoch. Ich meine, die wäre 2,5 cm hoch, aber okay. Auch nicht total flach, ist halt so ein Zwischending.
Mhm. Ist ja auch und, für den Anwendungsfall, ne, was willst du da groß? Na, Aero-Felge, ne, die ist ja,
ja
nicht angebracht.
Kann man auch machen, aber dann wird die Felge auch wieder schwerer. Also die wäre dann,
ja,
weiß nicht, 100, 200 Gramm schwerer gewesen.
Ja, ja, also ich glaube auch für den Anwendungsfall wäre das einfach nicht das, also ist das nicht das Richtige, so blöd es klingt.
Ja, aber ist schon interessant, also wenn man jetzt auf so einer Internetseite von so einem Laufradbauer, da gibt es ja einige, geht und die bieten ja oft so einen Konfigurator für Laufräder an. Also man hat ja diverse Einstellungsmöglichkeiten und muss sich da auch erstmal reinarbeiten, also was man überhaupt hier genau braucht. Also bis ich müsste erstmal genau ausmessen, was für Steckachsen ich überhaupt benötige. Also ich wusste zwar, dass ich Steckachsen habe, aber da gibt es ja auch diverse Standards. Mittlerweile hat sich ja ein Maß herauskristallisiert, also was sich wahrscheinlich auch für die Zukunft so halten wird. Also, dass man vorne eine Breite von 100 mm hat 100 und 142 mm hinten.
Ja, da kommt es dann halt schon wieder drauf an, ne, wo du unterwegs bist. Ne? Also jetzt im Gravel-Rennradbereich, ja. Ne? Aber dann hast du ja zum Beispiel beim Mountainbike hast du gerne nochmal wieder den Boost-Standard. Also, dass du dann eine 148er hast oder dann auch gerne mal, ne, Fatbikes gibt es ja nochmal breiter und so weiter. Also, jetzt ja, für den Bereich Gravel, ja, da scheint es wirklich auf die 100 und die 142 hinauszulaufen. Und das ist auch gut so, dass man sich da zumindest mal so langsam annähert.
Ja. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall vorne einen Sun 28 Nabendynamo und hinten einen DT, also DT Swiss 240S Nabe. Und dann ja diese besagten Felgen und DT-Speichen und Nippel von DT und ja.
Aber die hast du in Rot genommen, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Ein kleines, also, Farbtupferl.
Ein kleines Farbtupferl, ja, ja. Weil ja eigentlich sonst alles schwarz ist, also die Narben, die Speichen, die Felge, alles schwarz und dann die Nippel in Rot. Kann ich mir vorstellen, dass es ganz gut aussieht, vor allen Dingen, weil die Red E-Tab, die hat ja auch so einzelne akzentuierte rote Elemente.
Mhm.
Und der Rahmen ist ja auch eher so dunkelgrau. Also ich kann mir vorstellen, dass mit dem Rot, das findet sich dann halt überall so ein bisschen wieder, dass das ganz gut aussieht.
Ich hatte komischerweise mal an relativ günstigen Shimano-Laufrädern auch so eine rote Nippel dran. Weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Das war wirklich, sah das gar nicht schlecht aus. Also insofern, als ich das gesehen hatte, dachte ich mir auch, das muss nicht schlecht sein.
Ja. Ja, der Laufradsatz wiegt jetzt 2075 Gramm, also Vorder- und Hinterrad.
Ich ja, meine, aber mit Nabendynamo. Das,
ja, der Nabendynamo alleine, der wiegt ja schon 440 Gramm.
Ja. Welche Felgenbreite hast du, weißt du das, Innenbreite?
Boah, ich glaube, das war auf jeden Fall über 20. Also.
Frage ich deswegen, ne, weil, also jetzt auch im Interesse der Zuhörer, die sich dafür interessiert haben. Das gibt natürlich auch so ein bisschen dann, oder bestimmt es so ein bisschen, welche Reifenbreite du dann später fahren kannst.
22.
Ne, 22, dann muss man halt in diesem ETRTO und so weiter, was ich dir schon mal erklärt habe, ne, dann gucken, welche Felgen, welche Reifenbreite man dann fahren kann. Aber ich habe, glaube ich, 17, ich glaube 17, 25, 19, 28, 21. Also so unter 30 wirst du wahrscheinlich nicht fahren sollen. Aber das wirst du ja eh nicht machen. Also es wird ja kein Rennrad, sondern du wirst da wahrscheinlich eh einen 35er, 37er, 40er, sowas in der Richtung ranbauen. Muss man nur, wie gesagt, das als Tipp, ne, wenn ihr da mal so einen Aufbau macht, achtet auch drauf, welche Felgeninnenbreite oder Maulweite auch genannt ihr habt, damit ihr darauf basierend dann die richtige Reifenbreite auswählt. Nicht, dass ihr da schmaler bauen wollt, als ihr eigentlich theoretisch könnt. Ist mir mal passiert, ich bin mal eine ganze Saison mit einer 17er Maul-Innenweite gefahren und dann 23er Reifen, was man eigentlich nicht machen soll, aber ist auch nichts passiert. Also insofern ist das alles in Ordnung.
Ja.
Ja.
Naja, jetzt wird als nächstes auf jeden Fall die Kuppel montiert und also das Innenlager natürlich vorher.
Das würde sich anbieten, das zu machen, ja.
Ja, und dann die E-Tap-Komponenten und ja.
Hast du dich schon entschieden, so ein Lenker, Sattelstütze?
Ich habe ja noch einen Lenker von dem BMC. Da hatte ich mir einen Ritchie-Lenker gekauft, der besonders ergonomisch und so für die Langstrecke optimal sein soll. Und den BMC-Lenker, ja, ich werde den erstmal da dran machen. Also,
ja,
weil der war eigentlich recht ähnlich wie der Ritchie. Also eigentlich hätte ich mir den Kauf des Ritchies sparen können. Ja.
Ja, aber ist doch super, dass du da...
Jetzt, was halt noch fehlt, ist Sattelstütze. Und was habe ich da noch? Sattelstütze.
Vorbau.
Und, ja, Kassette, Kette, Vorbau, genau. Ja, und die Laufräder.
Ja, aber das kommt okay. Ja jetzt dann peu à peu noch zusammen. Also ich denke mal, da sehen wir dich diesen Winter noch auf dem Rad.
Ja, ich hoffe.
Ja, also das werden wir jetzt auch in Zukunft einfach so ein bisschen begleiten. Und immer mal einen Zwischenstand geben, denke ich. Für die es interessiert. Ja, und dann bleibt nur noch mein Abschluss, ne? Also das letzte Thema, was ich hier noch aufgesetzt habe. Und zwar, dass das macht auch direkt dann, wird das die Folgenüberschrift sozusagen. Eine ganz, 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 ganz kurze Geschichte ist eigentlich. Meine Frau hat also in ihrem Arbeitsumfeld letzte Woche, wie soll man das beschreiben? Gab es eine Verkündigung, ja, die von einer externen Stelle, die wiederum Konsequenzen auf ihre Arbeitswelt hat und die ist sehr, sehr gut gelaufen. Also, ne, da wurde dann verkündet, bla 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 und bei ihr bei der Arbeit, also Juchaisasa. Und sie schrieb mir dann nur so, ja, alles gut hier, bla bla bla. Und daraufhin wollte ich ihr antworten und das passiert nur einem Fahrradfahrer, so etwas. Ich wollte eigentlich in mein Telefon eintippen, super Shampoos für alle. Was passiert mit der was gibt die automatische Wortkorrektur bei einem Radsportler raus? Super, Chamois für alle. Jetzt muss ich noch so husten, das werde ich wohl rausschneiden.
Das war ein bisschen viel Shampoo.
Chamois für alle. Ja, fand ich nur lustig, wollte ich euch dran teilhaben lassen. Ich glaube, nur Radsportler können darüber lachen. Ich habe es auch nicht korrigiert, ich habe es einfach so rausgeschickt. Ich habe einen fragenden Blick geerntet. Aber das war es mir dann auch wert.
Ja,
in diesem Sinne.
Alle dachten nur, wieder so ein Radfahrer.
Ja, wieder so ein Radfahrer. Aber meine Frau kennt das ja. In diesem Sinne wünsche ich euch allen heute ist die Montag, morgen ist Dienstag, so will es das Gesetz. Und Mittwoch ist dann Feiertag. Das heißt, wenn ihr diese Folge vor dem Feiertag noch hört, dann viel Spaß. Ich wünsche euch allen, dass ihr das Glück habt, Fahrradfahren gehen zu können.
Am Mittwoch, kurze Sache noch, am Mittwoch ist Münsterland Giro und sollte das Wetter passen, werde ich da auf jeden Fall starten.
Ach Quatsch, so kurzfristig.
Ja, also ich habe mich da schon vor einer Woche angemeldet oder zwei und
ja, dann.
Aber nur wenn es nicht regnet. Wenn es regnet, fahre ich nicht, habe ich keinen Bock.
Ja, kann ich nachvollziehen, würde ich auch nicht machen. Ist so ein Rennen, das muss ich auch nochmal irgendwann fahren, wenn ich mal. Einfach mal auch.
Oh, ich glaube, wir sollten aufhören.
Ich glaube auch. Das werde ich jetzt.
Das ist ja nur ziemlich gut.
Das werde ich jetzt nochmal rausschneiden. Wenn ihr also beim Münsterland Giro da seid den guten Christian seht.
Ja, einfach antwittern.
Einfach antwittern. Auch während der Fahrt unbedingt antwittern.
Ja.
Oder so Hallo sagen. Und wenn ihr nicht da seid und trotzdem Fahrrad fahrt, viel Spaß beim Fahrradfahren. Und ansonsten habt dann noch eine schöne Restwoche und dann ist ja auch bald wieder Wochenende und habt einen schönen Herbst mit gutem Wetter. Tschüss.
Ja, tschüss.